Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Thema diesmal: Jugendclubs als demokratiefördernde Einrichtungen. Tief im Osten Berlins, in Hellersdorf, fast an der Stadtgrenze, da steht die Villa Pelikan. Das ist eine Freizeiteinrichtung der Arbeiterwohlfahrt für Kinder und Jugendliche. Und dort getroffen habe ich die beiden Einrichtungsleiter, Peter Sprockhoff und Marcel Königs.
Tag zusammen.
Hallo.
Ein wunderschön.
Ich komme vom Land. Jugendlicher war ich in 1980er Jahren, westlich von Köln irgendwie, also ganz am anderen Ende der Republik auch noch. Als Jugendliche haben wir entweder auf Spielplätzen oder auf fremden Schulhöfen rumgelungert oder, wie es heute heißt, gechillt. Sowas wie eine Jugendfreizeiteinrichtung, das gab es bei uns nicht, das kenne ich nicht. Wozu ist das da?
Also Jugendfreizeiteinrichtung gab es auch schon in den 80er Jahren, zumindest im Westen. Aber in Berlin zumindest war sie, dass sich die seit den 90er Jahren massiv ausgebreitet haben, also seit der Wende. Und die Jugendfreizeiteinrichtungen sind im Endeffekt ein Ort für Kinder und Jugendliche, die in ihrer Freizeit pädagogisch begleitet Angebote wahrnehmen, ihre Lebenswelt erweitern, sich treffen. Und ja, also wie man es halt sozusagen aus den Medien vom Jugendclub her kennt, sozusagen. Jugendclub ist vielleicht das Wort, was man am eher noch im Kopf hat.
Ja.
Ja, würde ich so unterschreiben. Gibt es, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Also es geht vor allen Dingen darum, dass die Kinder und Jugendliche sehr niedrigschwellig, also kostenfreie Angebote wahrnehmen können, die sonst einfach auch teilweise sozial ein bisschen abgehängter sind.
Und auf Leute treffen, die halt nicht sozial abgehängt sind. Das ist ein Ort für alles, wird natürlich genau vor allem auch aus gutem Grund, aus Anlässen eben auf die geguckt, die eben ja sozial benachteiligt sind. Aus welchen Gründen auch immer, also besondere Biografien haben, nichtsdestotrotz ist ein Ort für alle. Wichtig ist diese Kostenfreiheit, die Peter ja schon angesprochen hat. Und so, dass diese finanziellen Unterschiede oder die Herkunftsfamilien, wie auch immer, eben möglichst wenig eine Rolle spielen.
Was für soziale Benachteiligungen sind das?
Ja, vor allen Dingen die finanziellen Lagen der Familien, also von BürgergeldempfängerInnen bis hin zu Langzeitarbeitslosen sollen sozusagen alle irgendwie ein bisschen abgefangen werden und die Möglichkeit haben, unsere Angebote wahrzunehmen. Auch aus bildungsfernen Familien haben wir hier jegliches Couleur mit dabei, aber natürlich auch bis hin zu den Menschen, die, sag ich mal, aus finanziellen stärkeren Verhältnissen kommen. Da soll alles ein bisschen aufeinandertreffen.
Ja, vom Abitur bis Keimabschluss haben wir ja alles mit dabei.
Die aus den finanziell stärkeren Verhältnissen, die können ja im Grunde auch irgendwo in eine Pizzeria gehen oder sowas und sich da hinsetzen, weil die haben es ja. Warum machen die das nicht?
In der Pizzeria kann man selten Lagerfeuer machen. Oder haben. Das kann man probieren, aber es kommt meistens nicht so gut an.
Bogenschießen kommt meistens nicht so gut an,
wenn auch so eine Sache.
Du im Restaurant sitzt und da anfängst du dein Essen selber zu schießen. Soweit können wir natürlich versuchen hier, also wir schießen nicht unser Essen selber, aber wir können zumindest das Angebot machen, mit den Kindern mal ein bisschen Bogenschießen zu üben oder mit Labschwertern zu kämpfen oder Lagerfeuer eben, wie Marcel schon sagt, draußen zu machen und auf dem offenen Lagerfeuer auch mal zu kochen, Stockbrot selber zuzubereiten, von Zutaten zusammenmischen bis hin zum Braten.
Und in der Pizzeria bestimmen sie die Regeln nicht selbst und auch nicht die Einrichtungen und haben sie auch eben auch nicht, sage ich mal, die pädagogische und die sozialarbeiterische Expertise von Leuten, die ja tatsächlich Bescheid wissen, wie binde ich Kinder am besten mit ein, wie organisiert man ein Plenum, wie bringt man die Kinder mit. Also wir haben hier beispielsweise wöchentlich ein Plenum, wo die Kinder zusammenkommen und tatsächlich über die Angebote, die wir hier ihnen anbieten, mitentscheiden, beziehungsweise inzwischen eigentlich komplett entscheiden.
Demokratie.
Absolut.
Das ist das große Stichwort. Wir sind eine demokratiefördernde Einrichtung. Wir wollen den Kindern und Jugendlichen Demokratie auf möglichst niedrigschwelligste Art und Weise näher bringen. Kinder dürfen von der Pike an sofort mitbestimmen, wie läuft dieser Laden hier. Sie können ihre Regeln mit einbringen, die sie gerne hier mit haben. Also das Miteinander bestimmen sie selber. Wie leben wir miteinander? Wie leben wir hier in dem Haus miteinander? Wer ist für was zuständig?
Hat jemand trotzdem das letzte Wort, einer von euch?
Ja, in gewissen Situationen schon. Also wir haben natürlich ein Trägerleitbild. Wir haben eigenes pädagogisches Grundwissen, definitiv. Also beispielsweise, wenn es um Gewalt geht, dann gibt es durchaus Kinder und Jugendliche, die das. Ja, gehen wir in sehr starke Aushandlungsprozesse, mit denen diskutieren, ob Gewalt ein legitimes Mittel ist, seine Interessen durchzusetzen. Das gibt es natürlich. Sobald man hier aus der Straße rausgeht, werden Sachen auch anders geklärt. Hier drinnen ist es halt. Wir haben inzwischen diesen Begriff des sicheren Raums bzw. Safe Space auch etabliert. Inzwischen wollen das die Kinder und Jugendlichen auch, also verlangen das auch. Aber am Anfang haben wir das letzte Wort dazu gehabt tatsächlich. Und haben gesagt, nee, das funktioniert hier nicht.
Wie schafft ihr das, Leuten klarzumachen, dass Gewalt möglicherweise kein Mittel der Problemlösung ist?
Tja.
Ja, es ist immer ein langer Prozess.
Ja, genau.
Wir zeigen einfach, dass wir größer und stärker sind und dadurch ist es natürlich relativ einfach, liegt es einfach auf der Hand. Nein, aber natürlich ist es immer ein langer Aushandlungsprozess. So, es ist immer, die Kinder und Jugendlichen kommen hierher, versuchen ihre Form der Lösungsfindung sozusagen durchzusetzen. Wir intervenieren relativ zügig und nehmen die Jugendlichen uns ins Gespräch und wirklich lange, intensive Gesprächsführungen und auch Begleitungen der Jugendlichen sorgen dann irgendwann dafür, dass sie es entweder einsehen, dass sie sozusagen verstehen, dass es hier kein Ort ist, an dem Gewalt in jeglicher Form irgendwie einen Platz findet. Entweder verstehen die Jugendlichen, dass das hier ein Ort ist dafür, oder sie verstehen es eben nicht. In dem Fall, dass sie es nicht verstehen, müssen wir uns dann leider auch in dem Fall sozusagen so ein bisschen von diesen Jugendlichen abwenden. Heißt aber nicht, dass es einen permanenten Ausschluss gibt dieser Jugendlichen. So, sie haben immer wieder die Chance, wiederzukommen und uns zu zeigen, dass sie es mittlerweile verstanden haben, dass dieser Ort ein Ort ist, an dem Gewalt keine Lösung ist.
Und ein anderes Stichwort ist natürlich auch da immer wieder das Miteinbeziehen. Also die Jugendlichen entscheiden selber über die Regeln mit und sind in diesem Prozess der Regelfindung auch immer wieder involviert. Die werden nicht wöchentlich, aber quartalsweise, denke ich, schon immer mal wieder überarbeitet und in Frage gestellt. Und dann gehen wir in den Austausch mit denen natürlich und da kommen die ganz schnell zum Punkt, die wollen selber kein Opfer von Gewalt werden. Und wenn es nicht immer der stärkste Mensch, der hier so irgendwie auch an einem Tag mal durch die Gegend läuft und die wollen diese Regeln tatsächlich selber haben, gewisse zumindest. Es gibt auch Regeln, mit denen wir nicht so einverstanden sind, aber das ist
noch. Ich höre.
Och, Lautstärke. Musik,
gewisse Musikformen. Man wird nicht jünger, ja.
Richtig. Nee, gewisse Musikformen, wo außerdem, da geht es dann auch wieder in. Ach, wir haben sehr lange probiert durchzusetzen, dass gewisse Musik nicht gehört wird hier beispielsweise. Sexistische Texte, so einfach. Und dann sind wir den ganz schön hinterhergerannt über Jahre. Und das funktioniert so nicht so
ganz. Da war ein langer Aushandlungsprozess, das wir irgendwann geschaut haben. Alles klar, wir verstehen nun mal langsam, es sind die Bedürfnisse der Kinder und Jugendliche in einer gewissen Form. Auch diese Musik ist Teil ihrer Lebensrealität. Denen also diese Musik komplett wegzunehmen, ist natürlich also dann auch natürlich der falsche Weg, weil dann würden wir sie hier sozusagen verlieren. Sie gehen nach draußen und dort ihre Musik völlig ungefiltert, völlig unreflektiert. Und deswegen schauen wir, dass wir dann halt eben hier zusammen mit denen sozusagen den Raum schaffen, in dem sie auch mal diese Musik hören können, in dem keine anderen davon betroffen sind, aber vor allen Dingen auch Jüngere geschützt werden. Und dann können sie auch hier ihre Musik hören mit reflektierter, pädagogischer Meinung dazu.
Ja, genau. Mit dem Austausch dann mit uns.
Genau.
Das ist dann tatsächlich der langfristig sinnvollere Ansatz, auf jeden Fall, als eine strikte Verbotspolitik zu fahren. Aber es ist anstrengend.
Für die Ohren.
Okay. Für unsere Ohren.
Dieses Demokratie-Ding und dieses Plenums-Ding, was würde passieren? Also jetzt reitet hier ein Rudel Faschos ein.
Das ist noch nie passiert.
Und übernimmt die Mehrheiten. Würde das überhaupt funktionieren? Was macht ihr dann?
Ist noch nicht passiert in dem Fall. Wir haben hier durchaus mit einem Rudel Faschos zu tun gehabt, immer wieder auch. Und haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Auch da gibt es keine pauschale Antwort tatsächlich, weil alle Leute, die halt irgendwie faschistoide oder rechtsradikale oder rechtsextremistische Tendenzen haben oder halt auch schon etabliert sind in gewissen
Jugendorganisationen,
genau, die haben halt auch eine eigene Biografie und müssen halt, das ist immer wieder eine individuelle Abwägung. Hier ist ein Ergebnis unserer letzten Konzeptionswoche, eine Interventionsampel, wo sind für uns die absoluten Grenzen, wo intervenieren wir direkt und wo müssen wir.
Wo können wir es einfach ein bisschen laufen lassen?
Genau.
So, wir haben Jugendliche, die aus, wie gesagt, aus jedem Couleur des rechten Spektrums irgendwie vertreten sind. Auch da sind wir erstmal partout nicht dabei, die abzulehnen und zu sagen, so, das ist hier kein Raum für euch. Es ist die Ideologien, die ihr hier mitbringt, über die können wir gemeinsam auch reden. In gewissen Maßen. Wir müssen immer gucken, wie weit sind sie schon drinne? Wie weit stecken die Ideologien sozusagen schon in den Köpfen der jungen Menschen fest? Und dann gucken wir halt, ja, wie weit wir dann noch zusammen mit denen ins Gespräch kommen vor allen Dingen. Also es geht dann wirklich viel darum, dass wir viel begleiten. So, wir sind viel mit dabei. Die Jugendlichen haben eine ganz klare Ansage, ey, ihr könnt hierher kommen, aber nur, wenn wir es stemmen können, dass eine Person von uns, euch dabei begleiten kann, wie ihr hier das Haus oder durch das Außengelände tigert. Alleine dürfen sie das meistens dann schon nicht mehr, weil da einfach Vorfälle schon passiert sind, die wir so nicht mehr akzeptieren konnten.
Und das ist aber auch ein Ergebnis von einem langen Teamprozess, den wir hatten. Wie gehen wir mit dieser spezifischen Gruppe um? Das ist immer eine Form von Auseinander, auch mit von Weiterbildung. Im letzten Jahr haben wir mit mehreren Organisationen, hier SPI, MBR, also Mobilberatung gegen Rechts und so weiter, und mit den anderen Jugendfreiheitseinrichtungen des Kiezes, mit dem Jugendamt und so weiter. Da waren wir sehr im Austausch und haben
uns konzeptionell eigentlich komplett umstrukturiert, gerade in der Arbeit mit den Jugendlichen, die wir zu dem Zeitpunkt gerade viel hier hatten. Mittlerweile haben wir ein gutes, klares Konzept, wie wir mit rechtsextremistischen oder mit menschenfeindlichen, demokratiefeindlichen Aussagen umgehen. Wie gesagt, die Interventionsampel ist eines unserer größten Punkte dabei.
Auch wenn es nicht nach viel aussieht, ist es sehr schmerzhafte Arbeit auch für uns gewesen, einfach auch zu gucken, was halten wir individuell aus. Das ist ja dann immer so ein Teamprozess.
War auf jeden Fall ein langer Prozess, dass wir uns konzeptionell so weit umgestellt haben und umstrukturiert haben, dass mittlerweile auch andere Jugendfreizeiteinrichtungen zu uns kommen und uns fragen, ey, was habt ihr dann für Leitfaden, was habt ihr dann für Handlungsleitfaden, wonach handelt ihr bei welchen Situationen? Wir werden teilweise angefragt von, wie gesagt, der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, wenn es darum geht, ey, wir bräuchten eine Räumlichkeit, wo wir uns sicher fühlen, in dem wir mal eine Sitzung halten können. Wir werden einfach angefragt, teilweise um unser Wissen. Wir sind langsam Experten auf dem Gebiet, wie gehen wir um mit Rechtsextremisten, also rechtsextremistischen Jugendlichen. Fühlt sich manchmal nicht so an. Es fühlt sich manchmal immer noch sehr komisch an. Aber teilweise doch, man kann uns schon als Experten auf diesem Gebiet irgendwie sehen.
Nicht schlecht.
Ja.
Danke.
Hast du nicht gewusst, nee.
Doch, wirklich was. Erreicht ihr diese extrem rechten Jugendlichen dann auch?
Jein.
Also im Sinne von...
Wir haben sie erreicht. Wir kennen die teilweise schon seit 10 Jahren.
Genau.
Das ist halt der Spaß dabei.
Ich glaube vor allen Dingen, also sie kommen ja immer mal wieder vereinzelt her.
Um Stress zu machen oder um
hier zu sein, um uns zu sehen, um mit uns in Austausch zu kommen. Wenn wir hier an unser Kindertagsfest dieses Jahr denken zum Beispiel, waren auch einige der Jugendlichen hier, die wir schon eine Weile nicht mehr gesehen hatten, aber einfach nur, um das Fest zu sehen, um das Fest ein bisschen zu unterstützen, kamen sie trotzdem her. Und dann wissen sie auch, sich an einige Verhaltensregeln einfach zu halten. Die wissen mittlerweile hier ist für sie sozusagen ein unpolitischer Ort, an den sie herkommen. Deren Aussage.
Ja,
genau. Ist der Ort natürlich nicht.
So sieht die auch nicht aus.
Nee, unpolitisch sind wir nicht. Nee,
unpolitisch sind wir alle nicht, aber für sie ist es sozusagen ein Ort, an dem wir einfach mal nicht über Politik reden, sondern es geht um deren gerade Lebensrealität. Wo steht ihr gerade? Was ist, wie geht es euch gerade? Wie läuft es in der Arbeit und so weiter?
Genau, so ein Paradebeispiel sagen wir, es ist ein Jugendlicher, den wir wirklich, oder Jugendliche, die wir wirklich, wirklich lange kennen, musste leider kurz zeitweise auch hier raus, weil halt Vorfälle passiert sind. Wir sagen, das können wir so nicht halten, das geht nicht, da muss man dich jetzt leider erstmal als Platz weisen. Wir sind im Winter, haben wir uns dann noch 3-4 Mal vor der Einrichtung getroffen und haben dann gequatscht, wie läuft die Ausbildung, wie funktioniert das und das. Und es war für mich persönlich total wichtig, dass man eben genau diesen Kontakt nicht verliert. Dass man einerseits die Grenzen halt aufzeigt, auf jeden Fall zum Beispiel, wir können das jetzt gerade nicht mehr so laufen lassen und zeitgleich halt den Kontakt nicht ganz abbricht. Inzwischen ist es ein bisschen auseinandergegangen, aber ich hoffe, dass sich das auch wieder, dass man dann immer mal wieder aufeinander zugeht. Aber zeitgleich halt auch andere Schritte.
Zeitgleich wissen sie aber auch, dass sie eigentlich jederzeit wieder zu uns kommen können und mit ins Gespräch kommen können. Also so hat ich das, wir haben es eigentlich immer versucht, denen so zu vermitteln. Und ich glaube auch, dass sie das verstanden haben. So, sie fühlen sich hier per se nicht ausgegrenzt, natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil sie nicht mehr so diese Freiheiten hatten, wie sie sie früher hatten, dass sie hier teilweise einfach frei rumrennen dürften. Aber da gab es diese extrem rechten Tendenzen auch einfach noch nicht.
Das ist immer das Demokratische, das die Jugendlichen hier lernen letztendlich, also indem sie es leben. Tragen die das auch raus? Nehmen die das mit nach Hause, in die Schule, in die Arbeit, was weiß ich was?
Ja, das ist schwer zu sagen. Wir sind ja Teil einer Lebenswelt. Also wir sind gerade jetzt, wenn man jetzt bei den Menschen bleibt, die wir jetzt hier auch verloren haben vielleicht, oder die gesagt haben, okay, die jetzt rausgehen in die Welt, ab 21 dürfen sowieso nicht mehr herkommen. Dann ist ja immer das Wissen tatsächlich, also das Wissen, die offene Kinder- und Jugendarbeit ist sehr gut durch Studien auch belegt, welche Auswirkungen die dann perspektivisch auf die Selbstwirksamkeitserwartung, auf die individuelle Entwicklung des Selbstbildes und so weiter.
Einfluss hat.
Das ist ein Einfluss, das darauf hat, Kinder, danke. Und das heißt, dieses, ich weiß jetzt was und nehme das mit raus, ist relativ schwierig. Was passiert ist, dass wir die Menschen stärker machen. Also, dass die Menschen auf eine andere Art und Weise wahrgenommen werden, als in der Schule beispielsweise wahrgenommen werden, teilweise auch vom Elternhaus, teilweise auch von dem, was da draußen passiert. Es ist zeitgleich aber auch eine Problematik der offenen Kinder- und Jugendarbeit, dass die Wirkungsnachweise so einfach nicht funktionieren. Also ich könnte jetzt 25 Stunden...
Ja, aber könnte ja sein, dass irgendeiner, weiß ich nicht, mit 30 dann mal hier aufsteigt und sagt, Mensch Leute, ohne euch hätte ich nicht...
Doch, das gibt's.
Das gibt's. Kenne ich auf jeden Fall aus vielen Erfahrungen, aus anderen offenen Kindern- und Freizeiteinrichtungen, habe ich da schon viele solcher Beispiele schon gehört. Ich selber habe die Erfahrung noch nicht gesammelt. Ich bin jetzt seit 3 Jahren hier.
Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, tatsächlich, dass Leute hierher kamen, jetzt um einfach mal besucht haben, mal zu gucken, genau, durchaus. Oder eine Juleika-Karte machen oder halt selber in die Pädagogik
eine
Juleika-Karte, eine Jugendleiterkarte, das so Ferienlager begleiten.
Ferienlager mit begleiten.
Oder eine, also es gibt einige, die hier tatsächlich zwischen eine Sozial-, also so eine Ausbildung zum Sozialassistenten bzw. zur Erzieherin gemacht haben. Halt, das, diese Kompetenzen, doch, die haben sie mitgenommen.
Das geht hier auch. Also man kann
nicht
hier
eine Ausbildung machen. Aber die haben, nicht ja, man kann auch hier eine Ausbildung machen, definitiv.
Zur Erzieherin, zum Erzieher, genau. Oder Studium zum Sozialarbeiter kann man ja auch machen.
Also Berufsbegleitende. Aber ja, es gibt einige BesucherInnen, die von hier aus, also die dann in die Ausbildung gegangen sind, dann zum, also in einem Kindergarten oder teilweise im Jugendclub nicht tatsächlich.
Allgemein, glaube ich, kann man, also wir können uns zumindest sagen, dass wir einen Grundstein gelegt haben für die Demokratieförderung bzw. für den Demokratieverständnis. So, wir haben so eine Grundmasse gelegt, auf der man erstmal aufbauen kann. Wie weit es nun wirklich dann von dort aus weiterging, das ist immer so ein bisschen, das steht ein bisschen im Raum. So, das kann man, wie gesagt, nicht wirklich nachweisen, aber auf jeden Fall kann man schon sagen, dass wir einen Grundstein da erstmal gelegt haben. So, und andere Institutionen sind uns da bestimmt irgendwo im Geiste dankbar, aber dann, wie gesagt, die Wirkungsnachweise, die sind schwer zu belegen.
Wenn ihr sagt, ihr seid Teil der Lebensrealität der BesucherInnen, die ihr hier habt, ein wie großer Teil?
Auch ganz unterschiedlich. Also dadurch, dass es ja ein freiwilliges Angebot ist, was wir hier darstellen.
Also die Tür ist einfach auf, ich kann hier reinlatschen und sagen, hi, ich bin der Holger.
Na, du nicht, weil du bist zu alt. Aber
das ist Altersdiskriminierung.
Absolut, völlig
richtig. Ja, richtig.
Und dafür sind wir da.
Nee, im Alter zwischen 8 und 21 Jahren kann man in der Uhrzeit zwischen 12 und 20 Uhr unter der Woche beziehungsweise 12 und 18 Uhr am Samstag hier einfach durch die offene Tür stolpern und sagen so, ey, ich bin Kind, ich würde gerne meine Freizeit mit euch gestalten. Ich hätte Bock down auf die und die Sachen, hätte ich gerne Bock drauf, können wir mal gucken, wie wir das umsetzen.
Und das ist dann so, wie man sich das landläufig vorstellt. Da steht dann irgendwie ein verschüchtertes Kind irgendwo an einem Eingang und guckt und weiß nicht, was es machen soll.
Manchmal kommen sie rein heran, völlig brüllend, manchmal wissen schon ganz genau, was sie für Ideen haben. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste Kinder und Jugendliche und unterschiedlichste Auftrittsweisen, wie die Kinder und Jugendlichen hierher kommen. Manchmal ganz verschüchtert, manchmal völlig offen und kommen sie hier rein und wissen genau, was sie wollen.
Und dann ist Plenum und dann werden sie eingenordet.
Plenum an den Dienstag wird erstmal eingenordet.
Das ist eine schöne
den ersten Spießrutenlauf. Genau, nee. Und deswegen durch diese Freiwilligkeit ist es sozusagen, kann man nicht genau sagen, wie viel Lebensrealität wir darstellen für die einzelnen BesucherInnen, die hierher kommt. Es ist mal mehr, es ist mal weniger. Es gibt Jugendliche, für die ist das ein zweites Zuhause hier. Es gibt Jugendliche, die kommen hierher explizit für bestimmte Angebote.
Genau. Und es gibt Jugendliche, die kommen saisonal, beispielsweise im Sommer oder im Winter oder an irgendwelchen spezifischen Tagen. Aber grundsätzlich ist jetzt kein Durchschnitt, würde nichts bringen, weil es wirklich völlig unterschiedlich ist. Teilweise stehen die hier um 12 oder wenn die Schule vorbei ist, bis zum Schluss und das jeden Tag und unterstützen es auch in allen möglichen Sachen, gestalten inzwischen selber Angebote und ähnliches oder begleiten die. Und es gibt Leute, genau wie er es gesagt hat, die ganze Palette ist da vertreten, würde ich behaupten.
Wie viele laufen hier rum? Also wie viele MitarbeiterInnen habt ihr?
Aktuell sind wir sehr gut besetzt mit 5 MitarbeiterInnen hier im Haus. Davon sind 2 in Vollzeit und 3 in Teilzeit, beziehungsweise eine Person im Studium.
Das wäre dann Marcel.
Genau. Die anderen 4 Personen sind ausgelernte ErzieherInnen.
Ich auch.
Ja, Marcel ist auch ausgelernte ErzieherInnen. Aber ist jetzt trotzdem im Studium gerade. Also
quasi Azubi, ich verstehe schon.
Quasi Azubi, unser neuer. Ansonsten haben wir, wie gesagt, 2 in Vollzeit und 2 in Teilzeit noch.
Insgesamt sind wir, glaube ich, gerade bei 4,1 Vollzeit-Äquivalenten, also 39 Stunden die Woche.
Und wie viele Kinder und Jugendliche rennen hier rum?
Auch sehr unterschiedlich. Also Minimum 20 täglich.
Ja, aber allermindestens
20. Also wirklich allerminimum. Das sind dann wirklich so Tage, wo du denkst, oh Gott, hier ist ja gar nichts los. Oh Gott, wir hatten auch mal 80. Aber es war das
80, 90 Kinder, genau. Oder Kinder und Jugendliche. Also im Schnitt 50 bis 60 am Tag, kann man schon sagen.
Und für die ist auch Platz hier, ne? Es ist ein Riesengelände hier. Also allein das Gebäude, wie viel Räume sind das?
Sie haben doch mal, wen du fragst. Ich sag immer ganz selbstbewusst 15. Ja. Ich habe irgendwann mal gezählt und dann, ich glaube, ich habe es dann auf- oder abgerundet, ich weiß es nicht mehr. Es sind Es sind Ateliers, also multiple Werkstätten, Holzwerkstatt, Nähwerkstatt. Nähwerkstatt ist inzwischen mit Atelier zusammengelegt, Siebdruckwerkstatt, Tonstudio, es ist ein Seminarraum mit drin.
Es ist ein großer Saal, wo man Tanz- und Theaterpädagogische Angebote drin einbinden kann. Es ist eine große Werk- und Lehrküche, in der wir zusammen mit den Kindern und Jugendlichen besonders gesunde Ernährung und auch mal vielfältige Ernährung beibringen können.
Vielfältig vor allem, ja.
Vielfältig
vor allem. Von der Tafel beliefert.
Wir werden einmal die Woche von der Tafel beliefert und kriegen ein großes Repertoire an auch mal Obst und Gemüse, was Kinder und Jugendliche so oft so noch nie gesehen haben.
Und fertig essen, was wir noch nie gesehen haben.
Fertig essen.
Spannend tatsächlich. Ja, das ist auch mal interessant. Woran werden sich die Kiddies freuen und wir denken, kenne ich gar nicht.
Genau. Ansonsten haben wir natürlich einfach Freiräume. Wir sagen
Traum, so Couch,
autonome Räume, in denen Jugendliche einfach so ein bisschen für sich selber sein können, laut Musik hören können, auch mal heimlich rumknutschen können, ohne dass da die ganze Zeit jemand dazu guckt.
Die ganze Zeit, wohlgemerkt nicht. Aber das wird dann bei offener Tür natürlich.
Natürlich. Also ist natürlich trotzdem irgendwo eine pädagogische Begleitung immer mitgegeben. Das ist klar. Hier genau, Billardraum haben wir mit dabei, einen Spieleraum, sagen wir mal so schön. Also die Palette, die fängt vorne irgendwo an und hört irgendwo wieder auf und ändert sich auch tagtäglich gefühlt.
Was ist das beliebteste Angebot davon?
Der offene Bereich.
Ja, der offene Bereich, der Raum, wo sie ganz autonom durch die Gegend laufen können. Und dann gibt es immer, also Kochen inzwischen glaube ich auch wieder, es kommt so ein bisschen drauf an. Heute haben wir das Keramikangebot, was es seit 2 Jahren nicht gegeben hat, wieder gestartet. Und das war voll der Raum plötzlich. Das ist, weil sie sich dieses gewünscht haben, eben im Plenum. Das Beliebteste ist relativ schwierig. Zwischendrin war Bogenschießen total attraktiv. Und Lagerfeuer zieht auch immer. Fahrradwerkstatt ist auch was wir immer eigentlich haben im Sommer. Das kann man so gar nicht sagen tatsächlich. Dadurch, dass hier so viele unterschiedliche Lebensrealitäten sind, wenn jetzt, das ist mal die Frage, hängt ja so von so vielen Faktoren ab. Sind es die eigenen Lebenswelten, die wiedergespiegelt werden? Ist es eine Form von kollektiven Austausch? Wie werden die Angebote arrangiert? Wer macht das? Welche Bezugspersonen gibt es da? Also die Breite macht es tatsächlich.
Und jetzt haben wir nur über das Gebäude geredet. Das Außengelände ist ja nochmal extra.
Ja, das war schon einmal mit angeschnitten mit der Fahrradwerkstatt.
Aber da ist ja ein Konzertgelände da draußen. Also ihr habt eine Bühne und könnt...
Ein Fußballplatz.
Fußballplatz, genau. Also
zwei Bungalows.
Kletterwand. Eine Graffiti-Wand, wo wir auch 1 bis 2 Mal im Monat haben wir einen Graffiti-Künstler hier, der zusammen mit den Kindern und Jugendlichen dann hier einfach ein bisschen übt, wie man dann mit Sprühdosen so umgeht. Eine Dirtbike-Strecke haben wir, genau, wo wir die Fahrräder, die wir aufbauen, können sie entweder auf der Dirtbike-Strecke mal ausprobieren und fahren. Also eine Dirtbike-Strecke ist eine Fahrradstrecke, auf der Kinder, der Plan ist, dass sie auf dem Hügel starten und dann einmal durch die ganze Strecke kommen, ohne einmal in die Pedale zu treten. Geschafft hat es bisher noch keiner.
Industrielager verbauen.
Ja, wahrscheinlich.
Sowas.
Das ist der Experte.
Ansonsten haben wir in der Fahrradwerkstatt, basteln wir uns auch mal diverse lustige Fahrräder zusammen, gucken mal, was wir so an Fahrradkomponenten haben und gucken, was wir da einbauen können und was nicht. Und dann so lässt ihr auch mal die Kleinschrittigkeit sozusagen bei der Selbsthilfe sozusagen, beim Fahrradbau einfach mal selber ein bisschen beigebracht kriegen, beziehungsweise sich selber beibringen können vor allen Dingen. Also von einem Reifen zu flicken, was ja mittlerweile auch schon viele wieder verlernt haben oder gar nicht mehr gelernt haben. Das versuchen wir den Kindern hier irgendwie doch nochmal in die Hand zu drücken. Einfach so ein paar kleine Skills. Wie kann ich denn mein Fahrrad doch im Notfall doch nochmal die letzten 2, 3 Schrauben selber festziehen, ohne damit gleich in die Fahrradwerkstatt zu müssen?
Die handwerklichen Skills sind immer sekundär. Ne? Also es geht immer um dieses Selbsterleben, Selbstmachen, Selbsttun in Kooperation mit anderen Kindern und Jugendlichen selbstwirksam werden. Das ist, und dabei kommt eben dieser ganze andere Spaß noch dazu, was man ganzheitliche Förderung benennt sozusagen und was auch Teil dieser ganzen Demokratieförderung, dieser Offenheit, die Offenheit einer Lebenswelt gegenüber eben.
Das ist mein Lieblingsbeispiel, ist auch die Siebdruckwerkstatt für, wo ich zusammen mit einem Jugendlichen wir haben uns gegenseitig sozusagen beigebracht, wie können wir ein Sieb beschichten, wie können wir das Logo erstmal ausdrucken auch auf die Folie und wie können wir dann das Logo auf das Sieb bringen und wie können wir dann das T-Shirt gestalten. Und mittlerweile kann der Jugendliche ganz alleinständig, kann er sich selber Logos entwerfen, die auf das Sieb bringen und dann auch selber seine T-Shirts gestalten.
Und verdient sich dumm und dämlich damit auf Etsy.
Genau, außer dass er sich gewerblich vertreiben darf.
Okay. Leider.
Diese Selbstwirksamkeit als Erfahrung, ist das der Trick zur Demokratieförderung, zur Demokratiebildung?
Also, wenn mich fragst auf jeden Fall.
Ja, ich glaube auch.
Also selbst, ist die Problematik ganz oft in diesen Bereichen, auch gerade wenn es um, also was ganz oft gemacht wird in Schule, so wie wir es zumindest in den Schulen hier immer wieder wahrnehmen oder erzählt bekommen, oder eben auch in manchen Kindergärten, so wie wir es aus anderen Institutionen kennen, wo wir gearbeitet haben oder Ausbildung gemacht haben. Das meine ich nicht, das ist ja noch schlimmer, nein, aber es ist diese Scheinpartizipation. Es wird irgendwas abgestimmt und dann kommt irgendein Mensch wie Erzieherin oder eine Lehrerin oder was auch immer. Das ist ja total schön, dass ihr jetzt so abgestimmt habt, aber darauf habe ich echt keine Lust. Jetzt machen wir was anderes, oder?
Ich möchte aber, dass der Boden lieber blau ist als lila.
Ja, und das ist tatsächlich schwierig teilweise. Das ist sehr schwer umzusetzen. Wir machen wöchentliche Teamsitzungen, überlegen uns sehr genau, was wir ins Plenum geben, was wir abstimmen lassen. Das ist, was für Möglichkeiten, was für Rahmenbedingungen wir haben, damit die Kinder und Jugendlichen auf gar keinen Fall in diese Rolle kommen, ja, oder diesen Gedanken kommen, das ist eigentlich egal, was ich hier sage. Das erleben sie tatsächlich oft genug.
Moment, aber ich habe, glaube ich, jetzt gerade einen Haken gefunden. Ihr gebt vor, was im Plenum abgestimmt wird.
Teilweise, genau. Oder sind dann halt ganz transparent, sagen, Leute, wir nehmen alles mit in unsere Teamsitzung und diskutieren da tatsächlich darüber, und das geben wir auch sehr transparent an alle weiter. Wenn die sich jetzt tatsächlich wünschen, dass jeden Tag der PC-Raum aufgemacht wird und die jeden Tag hier Fortnite zocken und was weiß ich, das können sie sich auch gerne wünschen. Tatsächlich, genau, können sie sagen, wenn wir alle da sitzen und sagen, Leute, jetzt setzen wir uns zusammen, haben wir den aufgenommen, wir haben uns ernsthaft damit beschäftigt, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was ist erstens unser Auftrag, was ist das hier, wenn wir das hier machen, dann fällt das und das weg. Abgesehen davon, dass es sowieso die Spiel ab 16 ist und überhaupt, dann müssen wir das wieder einschränken. Das kriegen wir so und so nicht umgesetzt, bla 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 bla. Es gibt, also ja, natürlich, es ist nicht das Konzert von wegen, wir machen alles, was sich hier gewünscht wird, wird auch umgesetzt. Es ist immer im Austausch mit uns. Also das ist das, was du vorhin meintest, wäre das letzte Wort. Wir haben nicht das letzte Wort, aber wir haben auch was mitzureden tatsächlich. Das müssen wir auch, weil wir die Rahmenbedingungen, die wir hier haben, wir sind ja nicht ohne Grund die ExpertInnen für das Haus. Also die Kinder müssen nicht wissen, was die Heizung kann. Dafür sind wir da.
Wenn sie wollen es wissen, dann kann man sich das gemeinsam wieder...
Und die Kinder müssen auch nicht unbedingt wissen, wie viel Geld wir hier zur Verfügung haben tatsächlich. Das wissen sie schon tatsächlich. Die dürfen auch mitentscheiden, wofür Gelder ausgegeben werden. Die dürfen auch PraktikantInnen ablehnen. Wir gucken schon, wo die Partizipationsspielräume sind und machen auf gar keinen Fall Räume auf, wo die eigentlich gar nicht da sind. Wie beispielsweise PraktikantInnen, ja, gerade wenn es um ErzieherInnen geht, schwierig, die mit auszusuchen, weil die sind einfach, wenn wir mal einen Menschen haben tatsächlich, mit dem wir gut arbeiten können, dann brauchen wir den auch.
Also die werden auch immer gerne gesucht. Ja? ErzieherInnen, PraktikantInnen werden immer gerne händeringend gesucht hier für unsere Einrichtung.
Genau, müssen sich nur einmal im Plenum vorstellen. Ja. Und
tatsächlich.
Ich hätte gedacht, das ist doch eigentlich ein attraktiver Arbeitsplatz hier. Also
schon, die meisten wollen nur nicht raus nach Hellersdorf.
Stimmt, wir sind so gesehen am Arsch der Welt, ja.
Für Berliner Verhältnisse ja, sind wir am Arsch der Welt,
ja. Ja, ich wohne in Tempelhof, das war echt weit.
Ja, glaube ich. Man kommt relativ schnell hierher mit der S5, sage ich mal, das funktioniert.
Ja.
Also mit Öffis, aber das muss man auch erstmal sehen, weil auf der Karte liegt jetzt erstmal ganz schon weit draußen.
Mhm.
Und ja, Hellersdorf hat im Augenblick gerade an so pädagogischen Fachschulen nicht den besten Ruf.
Aber was man dazu sagen muss, die freie Entfaltungsmöglichkeiten, die man auch als Praktikantin hier sich irgendwie austoben kann, die kann kaum ein anderer Ort bieten. Und vielleicht ist das einfach nochmal ein Push an viele Menschen, sich doch nochmal zu überwinden, ey, guck mir den Ort mal an. Und es ist ein wunderschöner Ort hier, man kann sich hier frei entfalten. Und man kann auch viele der eigenen Bedürfnisse und Interessen hier irgendwie doch nochmal mitbringen und irgendwie versuchen, das den Kindern irgendwie näher zu bringen.
Und ganz viel mitnehmen von den Kindern lernen. Das ist tatsächlich, was ich hier in den Jahren, die ich
ganz viele Klischees aufbrechen vor allen Dingen. Ganz viele Altdenken, die man vor allen Dingen auch über Hellersdorf so lernt und die man auch über Hellersdorf vermittelt kriegt, über viele Medien. Diese Klischees einfach mal ein bisschen aufzubrechen und da einfach nochmal reinzutauchen und da nochmal das Weltbild doch nochmal ein bisschen zu öffnen und zu erweitern.
Also das Klischee ist für alle, die nicht aus Berlin kommen oder hier der Umgebung kommen, das Klischee über Hellersdorf ist halt, das ist die Nazi-Hochburg, hier willst du auf gar keinen Fall hin.
Es ist auch ein armer Bezirk, gerade dieses Neubaugebiet. Ich sag das mal gesagt, ich habe das...
Neubaugebiet im Sinne von Plattenbausiedlung.
Genau, ja, genau, Plattenbausiedlung, genau richtig. Und es ist, soweit ich weiß, nur dieses Plattenbaugebiet nimmt hier in Hellersdorf, das ist eines der am dichtesten, ich glaube sogar, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist das am dichtesten besiedelte Gebiet in Europa und zeitgleich das mit einem den geringsten Haushaltseinkommen in Berlin. Also wenn man nur dieses Gebiet nimmt, das ist halt auch einfach eine Brutstätte für Extremismus. Es ist einfach tatsächlich auch so. Wir können hier total gut gegen Demokratiefeindlichkeit arbeiten. Das beste Mittel ist immer noch Armutsbekämpfung. Und das ist nicht unser Auftrag. Das heißt, es ist ein Klischee, gar keine Frage. Und dennoch ist es genau auch teilweise einfach bestätigt. Kann man es auch bestätigen, teilweise. Also natürlich ist es ja immer ein Spektrum, vor allem wie schon auch hier sind. Wir sind allein zwischen Plattenbaugebiet und Einfamilienhäusern. Ich bin schon gesagt, es gibt die Leute, die gerade Abitur machen, es gibt Leute, die gar keinen Abschluss machen. Es gibt hier Geflüchtete, die zu uns kommen und, und. Also es ist einfach, das ist das Schöne, inzwischen haben wir es geschafft, dass wir eine sehr heterogene Zielgruppe haben. Nicht wie vor 5 Jahren, da war es noch ein bisschen anders.
Die Einfamilienhaussiedlung ist ein ganz gutes Stichwort. Wenn hier 50 Kinder und Jugendliche rumhängen, im Sommer, gerne draußen, wie reagieren die Anwohner auf euch?
Mal so, mal so. Okay. Also viele AnwohnerInnen würde ich als sehr tolerant bezeichnen. Also ich meine, die meisten Menschen, die hierher gezogen sind, unterstützen vor allen Dingen auch viele Menschen, die hierher gezogen sind, sind ja auch mit dem Wissen hierher gezogen. Das ist ein Veranstaltungsort hier.
Friedrichshain haben sie auch jeden Club weggeklagt. Ne?
Ja, aber es ist nicht Friedrichshain. Okay. Das ist auch nicht Prenzlauer Berg. Ja.
Und wir machen nicht bis nachts, wir machen halt keine Nacht.
Und daher sind wir erfahren viel Unterstützung von vielen AnwohnerInnen, auch gerade Richtung Siedlungsgebiet hinten raus. Es gibt natürlich immer mal wieder den einen oder anderen Stresspunkt, der beidseitig sich ein bisschen gerne auch mal hochschaukelt, aber nichts, was sich bis jetzt in meiner Karriere hier sozusagen noch nicht durch Gespräche einfach wieder aufgeklärt hat und man mittlerweile einfach wieder ganz gut miteinander klarkommt. Auch wenn es, manchmal gibt es einfach Schwierigkeiten und manchmal zackt man sich doch zu oft an.
Inzwischen geht's. Wir hatten in den Jahren vor dir deutliche Konflikte auch, wo dann der Träger uns dann unterstützt hat mit Nachbarschaftstreffen und so weiter. Und wenn auf die Bedürfnisse der Nachbarn eingegangen sind, wir haben dann tatsächlich auch ein bisschen umkonzeptioniert, wo kommen die Musikboxen tagsüber hin und so weiter, damit die nicht darüber scheinen. Wenn jetzt Leute kommen, dann sind die meistens und sagen, Leute, können wir mal ein bisschen runterdrehen, dann ist das immer wertschätzend, muss ich sagen. Ja. Ist inzwischen tatsächlich so.
Diese PraktikantInnen und sowas, rekrutiert ihr die eigentlich auch aus euren eigenen Jugendlichen? Passiert das?
Nee. Grundsätzlich nicht, tatsächlich.
Ach so, als Arbeitsprinzip sozusagen. Als
Konzept. Wir hatten das mal. Und ja. Wir haben ja Jugendliche, die in die sozialpädagogische Ausbildung gegangen sind, beziehungsweise sind jetzt hier, die Ausbildungsstaat, die an der Kandidatierin gegangen sind, und die haben dann teilweise auch ein Praktikum hier gemacht. Und das ging sowas von schief. Da haben wir uns das halt nochmal im Nachhinein analysiert. Und gesagt, natürlich, das muss ja schief gehen. Das kann gar nicht funktionieren, dass sie plötzlich aus ihrer Peergroup rausgenommen werden. Und so eine ganze, das ist ein totaler Rollenkonflikt, die wir da setzen. Bei Schülerpraktikantinnen ist es leicht. Da bekommen wir viele Anfragen von unseren Jugendlichen. Dass wir das so gesagt haben, da stimmt auch einfach die Altersgrenze nicht.
Da helfen wir dann weiter zu vermitteln an andere Jugendfreizeiteinrichtungen, die auch mit denen sie bestenfalls gar nichts zu tun haben. Also doch nochmal in einen anderen Bezirk oder Partnereinrichtungen oder zumindest in eine andere Region des Bezirks, wenn wir sie schon nicht aus dem Bezirk rauskriegen, was für mich tatsächlich ganz oft das Ziel ist, sozusagen unsere Jugendlichen auch mal ein bisschen aus dem Bezirk rauszukriegen, damit sie einfach mal ein bisschen auch die anderen Seiten von Berlin kennenlernen, vor der doch irgendwie immer Angst geschürt wird teilweise zu Hause.
Wovor hat der typische Hellersdorfer, die typische Hellersdorferin Angst? Na, Köln.
Auch. Also das fängt bei Friedrichshain an und hört in Neukölln, hört in Spandau auf. Okay. Spandau ist jetzt nochmal ein anderes Beispiel.
Ich dachte, es geht
Beispiel,
dann auch in Hellersdorf das Klischee über
Neukölln. Ja, sicher. Klischees gibt es natürlich auch. Naja, klar.
Also, okay. Also definitiv. Also auch Friedrichshain mit den ganzen linken Zecken und was weiß ich, da willst du nichts zu tun haben und sowieso. Und hier die Linksgrünen, ne? Man kennt die Sprüche.
Aber auch das gilt natürlich nicht für alle Hellersdorfer.
Nein,
definitiv. Auch hier gibt es eine ganz große linke Szene in Hellersdorf, die sich hier auch versammelt und auch regelmäßig trifft und auch ab und zu irgendwie unterwegs ist zusammen. Also auch Hellersdorf hat viele schöne Ecken. So, es ist nicht nur die Nazi-Hochburg. So, es ist halt ein Randbezirk und kommt gerade aus Brandenburg, kommt viel hier reingeschwappt, aber es ist im Großen und Ganzen, es ist ein sehr, sehr durchmischtes Publikum, was man hier in Hellersdorf findet. Und da ist wirklich von allem was mit dabei.
Was ich nicht kapiere, ist, ihr sagt, ihr freut euch über BewerberInnen und gleichzeitig steht ihr mitten in einem der am dichtesten besiedelten, ärmsten Bezirke Berlins. Eigentlich müssten ihr euch doch die Bude einrennen. Also, Ich wohne irgendwo da hinten in der Platte, wache morgens auf und denke, was könnte ich denn beruflich machen? Ach Mensch, das ist so nett da hinten, da gehe ich doch mal hin.
Also wir haben ja schon von ein paar Situationen erzählt mit den rechtsextremistischen Menschen hier. Ja. Das ist kein Job, den viele machen wollen tatsächlich auch. Ich hatte schon mehrmals...
Das Sozialprestige des Jobs im Bezirk selbst ist niedrig.
Es ist gefährlich, würde ich auch behaupten. Wenn ich meiner Partnerin tatsächlich manchmal erzähle, ich bin jetzt 8 Jahre hier, glaube ich, oder... 9, I don't know. Ich war mehrmals, das merke ich mir erst im Nachhinein, ich glaube 2 oder 3 Mal hatte ich immer ein Messer vor mir zu stehen. Das ist auch so eine Situation, die kommt man in anderen Berufen nicht unbedingt. Jetzt als Ingenieur
war jetzt aber nicht unbedingt der politischen Gesinnung.
Nein, das hat nichts mit politischen
Gesinnung. Das war einfach die allgemeine das war Gewaltbereitschaft, die natürlich in, ich sag mal, armutsbetroffenen Gebieten einfach massiv stärker ist als in anderen Bezirken.
Auch mit unserer, auch was mit unserer Arbeitsweise zu tun ist, wie eben nicht gleich beim ersten Mal die Leute rausschmeißen, sondern mal weiter im Dialog bleiben. Oder halt also diese körperlichen Auseinandersetzungen. Ich habe auch öfter mal, also dazwischen gehe ich inzwischen nicht mehr. Es ist auch inzwischen nicht mehr nötig. Zum Glück inzwischen haben wir das ganz gut etabliert, dass so eine Auseinandersetzung hier nicht unbedingt stattfindet. Aber es passiert einfach. Es ist auf jeden Fall schon passiert, mehrmals, dass hier 5 bis 10 Jugendliche reinkommen und jemanden hier versuchen rauszuziehen halt so. Und dann kommen wir klären, das ist mal vor der Tür. Und dann musst du in dem Moment natürlich auch reagieren. Was wir auch regelmäßig haben, sind Erwachsene, die auf dem Gelände sind, die einfach, wir haben nicht ohne Grund die Walkie-Talkies, dass wir sagen, okay, ich brauche jetzt mal ganz schnell da und da Unterstützung, wir müssen die Erwachsenen rauskicken. Und das ist dann tatsächlich, steht einer vorne, einer hin und sagt, okay, wir gehen jetzt hier raus. Sonst rufen wir die Polizei und so. Das ist,
was wollen die Erwachsenen dann hier?
Unterschiedlich. Also ganz unterschiedlich. Teilweise sind es einfach Leute, die selber, ich habe vorhin von Biografien geredet, die selber einfach wirklich, kann ich nicht reingucken. Die wirken für auf mich verwirrt oder was auch immer oder falsch ist oder also Fehler am Platz.
Also es klingt immer abschreckend, wenn man so anfängt, über die negativen Seiten von Hellersdorf zu reden, beziehungsweise über die Arbeitswelt hier vor Ort zu reden. Es ist ja in anderen Bezirken nicht großartig anders. So, es ist ja, wenn ich nach Wedding gucke, wenn ich nach Neukölln gucke, also auch da sind ja die Probleme ähnlich bis gleich. So, die sind ja da ist die Aggression und die Gewaltbereitschaft ist ja da teilweise genauso hoch wie hier.
Das will jetzt auch nicht Hellersdorf-spezifisch sagen. Das ist, glaube ich, eher Jugendarbeit-spezifisch.
Jugendarbeit-spezifisch. Also es ist allgemein die Jugendarbeit, die, glaube ich, da ein bisschen leidet und ein bisschen Problematiken hat. Nun sind aber Jugendfreizeiteinrichtungen gerade in Prenzlauer Berg, Friedrichshain, sind einfach attraktiver zu erreichen. Und da ist auch teilweise die Arbeit einfach, ich sag mal,
Eine andere.
Ist eine andere. Also da sind halt die Probleme, die die Kinder und Jugendlichen haben, sind auch da, die will man ja gar nicht absprechen, aber es sind halt andere Probleme als die Probleme, mit denen Kinder und Jugendliche gerade in so armutsstarken Region mit sich bringen.
Armutsstark ist ein schönes Wort.
Das nehme ich mit. Das wird so was Positives.
Ja, ja. Man muss ja irgendwie positiv auch daraus ziehen können.
Ja. Gewaltbereitschaft, habe ich jetzt zweimal schon gesagt. Wenn ihr so die letzten, was weiß ich, sagen wir 10 Jahre mal so Revue passieren lässt, werden die Kinder und Jugendlichen gewaltbereiter? Werden die aggressiver?
Nein.
Oder steht das nur in der Zeitung?
Das steht nur in der Zeitung.
Das ist ziemlich deutlich nur in der Zeitung. Also auch hier, nee, tut mir leid, kann ich nicht behaupten. In keinem Fall. Es ist nicht die Erfahrung, die wir gemacht haben. Was zugenommen hat, und da sind wir wieder beim politischen, ist der organisierte Rechtsextremismus. Das ist tatsächlich nicht nur in Zeitung, das merken wir auch.
Ist es mehr geworden oder ist es sichtbarer geworden?
Ich würde behaupten, es ist mehr geworden. Unsichtbarer inzwischen auch tatsächlich, weil sie sich mehr trauen. Also es ist tatsächlich.
Ist es salonfähiger geworden?
Ist salonfähiger, dieser ganze Populismus, Rechtspopulismus ist erstmal salonfähiger geworden, Rechtsextremismus ist. Würde ich behaupten. Ja, ist mehr geworden. Also da bin ich auch mit den Statistiken und so weiter tatsächlich so weit vertraut, dass ich das auch behaupten kann. Ja. Nicht nur aus der eigenen Wahrnehmung heraus.
Jetzt sitzt ihr hier, wisst ganz genau, dass die beste Demokratieförderung, die beste Extremismusbekämpfung Armutsbekämpfung ist. Was hält euch im Gang? Warum kämpft ihr gegen diese Windmühlen? Weil die Armutsbekämpfung findet ja nicht statt.
Wir sind ein Teil der Armutsbekämpfung.
Ihr seid ein Teil der Armutsbekämpfung.
Wir sind ein Teil der Armutsbekämpfung. Wir sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche Freizeitangebote, Ferienfahrten und so weiter alles sehr niedrigschwellig kostenfrei wahrnehmen können.
Kulturangebote.
Armut ist nicht nur ein Geldbeutel. Bis niedrigen, ne? kleinen schmalen Taler sozusagen wahrnehmen können. Wir können den Kindern unterschiedlichstes Essen sozusagen einfach darbieten durch die Kooperation mit der Tafel, wo sie auch selber einfach mal lernen können, wie kann ich mir frisches Essen zuzubereiten, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen. Und dabei rede ich jetzt nicht, dass die persönlich zur Tafel gehen müssen, sondern das ist natürlich auch das Obst und Gemüse, was hier ankommt, was ja auch teilweise einfach frisch ist, aber was ja gar nicht so viel kostet sozusagen, dass sie einfach mal lernen, damit umzugehen. Und somit sind wir zumindest ein Arm der Armutsbekämpfung, sag ich mal.
Das ist trotzdem ein Dilemma, was du da ansprichst, weil schon immer Teil der sozialen Arbeit ist. Und inwiefern stützen wir das System durch die, also inwiefern kaschieren wir das System?
Ja, ich bin zum Beispiel ein großer Gegner der Tafeln.
Ja, genau, ich kenne diese Argumentation, ist auch gar nicht die Frage tatsächlich.
Ja, es zieht halt die Kommune, den Staat, wen auch immer, also die Gemeinschaft aus der Verantwortung
heraus, ganz klar. Ja, klar. Nee, das ist also diese Wohlfahrtsfrage sozusagen. Inwiefern ist Wohlfahrt legitim und inwiefern unterstützt es gerade dieses kaputte kapitalistische System, in dem die Schere immer weiter aufgeht und so weiter und so fort. Inwiefern Und da drücken wir da auch einfach die revolutionären Energietendenzen, was auch immer man sagen kann, ja. Okay, ab da, jetzt müssen wir uns wehren, weil jetzt haben wir sowieso keine Wahl mehr. Ich würde die offene Kinder- und Jugendarbeit zumindest aus diesem Dilemma für mich da noch rausnehmen, weil sie, das ist verschiedene Gründe, das kommt nochmal hart aus einem Zusammenspiel von Gründen, weil es, also diese Kostenfreiheit ist ein ganz wichtiger Aspekt davon, ganz klar, definitiv. Und es ist einer der letzten Orte, also du hast vorhin von deiner Jugend geredet.
Ja.
In meiner Jugend war ich in einem Altbau in Berlin, der leer war, ja. Und habe da gespielt. Und ja. Ich habe da saß in der Badewanne, Pirat gespielt mit meinen Freundinnen und was auch immer. Und auf Brachflächen und so weiter. Die offene Kinder- und Jugendarbeit sind die letzten Orte, wo sich Menschen eines Alters tatsächlich treffen können, die sichere Orte sind, unabhängig von ihren erwachsenen primären Bezugspersonen. Mit Menschen, die halt genau diese Kompetenz haben, Menschen, die handwerklichen Kompetenzen haben oder sich das mit denen aneignen, die handwerkliche Kompetenzen mit den Kindern und Jugendlichen aneignen, die gesamte, sage ich mal, die pädagogische Expertise dieser Gesellschaft innehaben, im Optimalfall, und damit den Kindern einen Raum schaffen können, den Kindern und Jugendlichen einen Raum schaffen können, in dem sie sich so weiterentwickeln können, wie es einer demokratischen Gesellschaft gebührt, sage ich jetzt mal einfach so sagen. Das ist einer der schönsten Punkte dabei. Dass wir hier von der Tafel Essen daneben ist, Essen bekommen, ist dem Problem geschuldet, dass wir nicht genug finanziert werden. Darüber können wir gerne reden. Tatsächlich. Klar. Offene Kinder und Jugendliche, wir haben hier 4,1 Stellen. Wir haben 15 Räume, 10.000 Quadratmeter Außengelände. Das ist lächerlich. Wir könnten hier dreimal so viele Kinder begleiten, wenn wir mehr Leute hätten tatsächlich. Wir haben nicht mal einen Hausmeister für dieses Hausmeisterin. Nix, gar nichts. Also wir haben keine hauswirtschaftlichen Kräfte. Wenn ich glaube, dass offene Kinder- und Jugendarbeit, mehr offene Kinder- und Jugendarbeit, besser ausfinanzierte offene Kinder- und Jugendarbeit durchaus ein krasser Schlüssel zur Armutsbekämpfung wären, weil die sich genau diese Kompetenzen aneignen können, die sie brauchen und auch gegen Armut, Bildungsarmut und so weiter sich empowern können.
Jetzt sind die Sozialträger sowieso chronisch unterfinanziert. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass die Arbeiterwohlfahrt jetzt hier auf einmal irgendwie jede Menge Geld abkübelt, dass ihr noch 10 Leute einstellen könnt. Das Land oder die Stadt oder der Bezirk, die müssen doch eigentlich ein wahnsinniges Interesse daran haben, dass ihr eure Arbeit besser machen könnt, dass ihr mehr machen könnt, dass ihr tatsächlich euch um mehr Menschen kümmern könnt. Wie reagieren die auf euch? Wie
mit Kürzungen.
Ernsthaft.
Ja, also wir sind einer der ersten Punkte, die gekürzt werden sollen.
Wir zum Glück, unsere Einrichtung.
Also unsere Einrichtung jetzt nicht per se, aber die offene Kinder- und Jugendarbeit ist eine der ersten Zweige der sozialen Arbeit, die auf jeden Fall als allererstes, wo der Rotstift angesetzt wird und gesagt wird, alles klar, da können wir Gelder rausnehmen.
Es gibt keinen Rechtsanspruch für unsere Arbeit.
So, wir sind keine verpflichtende, also keine Muss-Einrichtung, heißt es dann, wie eine Schule oder ein Kindergarten, die auf jeden Fall geschützt werden müssen, sondern wir sind eine sogenannte Kann-Einrichtung. Also uns kann es geben, uns kann es aber auch nicht geben.
Wir reden jetzt eine Dreiviertelstunde miteinander und ihr habt mich überzeugt.
Yes.
So, ja, also, ne, so, ja. Das ist so, also ich bin so ein wohlstandsverwahrloster westdeutscher Jugendlicher halt, so ganz normaler. Ja. Und ihr habt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um mich zu überzeugen und das Ganze war ein erratisches Gespräch. Wenn man das als Vortrag formulieren würde, dann würde das 20 Minuten dauern. Das muss doch bei PolitikerInnen ankommen.
Sollte man denken, sollte man meinen. Bin ich auch.
Kommen die mal hier vorbei, gucken die sich das mal an?
Wir haben LokalpolitikerInnen, die hier natürlich gerne vorbeikommen, die uns auch auf vielen verschiedenen Arten und Weisen unterstützen. Auf alle Fälle, das kann man nicht abstreiten. Und das sind wirklich PolitikerInnen aus
fast jeder demokratischen
Partei. Aus fast jeder demokratischen Partei vor allen Dingen.
Aus welcher demokratischen Partei war denn noch nie einer hier?
FDP war noch kein Mensch hier tatsächlich. Ja, also hat auch keine Rolle gespielt hier tatsächlich, soweit ich weiß. Das war einfach nicht relevant. Und nicht demokratische Parteien sind halt auch nicht hier.
Für die sind wir ja ein Dorn im Auge, ja.
Aber was erzählt die Politik euch, wenn ihr sagt, Leute, wir brauchen doppelt so viel Geld und zwar jetzt?
Ja, was erzählt die uns? Das ist, ich glaube, da sind wir in der falschen Etage. Ich glaube, davon kriegen wir gar nicht so viel.
Es ist ein Kampf der sozialen Arbeit allgemein. Das sind ja nicht nur wir, die von Kürzungen betroffen sind. Es ist relativ bekannt. Ich glaube, in der Politik herrscht teils auch einfach eine absolute Hilflosigkeit. Ich meine, wird sich zu tief in die Politik gehen, und wir alle sehen in den Medien, wo die Gelder jetzt gerade hingehen.
Wofür auch Jugendfreizeiteinrichtungen teilweise halb geschlossen oder halb gekürzt werden und deren.
Für die Autobahn?
Für die Autobahn. Ja, die UNO zum Beispiel leidet extrem hart unter der 100. Jugendfreizeiteinrichtungen werden dafür teilweise halb geschlossen oder kriegen dann irgendwelche Schallschutzwände durch den Garten gezogen, damit man davon nicht so viel mitkriegt. Ganz großes Dilemma, aber genau in so eine Station fließen die Gelder rein. Und die Gelder fehlen dann genau an den Ecken, wo sie eigentlich gebraucht werden.
Das Problem ist, wie wir haben es auch vorhin schon gesagt, die Wirkungsnachweise sind nicht direkt. Das ist alles, wenn wir jetzt hier die Kinder bestärken, die Jugendlichen unterstützen ihre Identitätsfindung, dann ist das was, was sich wirtschaftlich tatsächlich in diesem System in 10, 15 Jahren auszahlt. Ne? Das ist schon längst die nächste Legislaturperiode.
Und wenn du die in 15 Jahren fragst, erinnern die sich gar nicht daran, woher das kommt, dass sie stabiler sind als vielleicht der Nachbar.
Ja. Und die PolitikerInnen werden das auch nicht wissen oder hören oder was auch immer.
In 15 Jahren ist das Problem der nächsten Regierung.
Genau.
Oder übernicht. Das heißt, die Regierung ist jetzt natürlich interessiert an den Menschen, die sie jetzt erreicht.
Und das ist ein sehr langfristiges Ding. Da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, okay, inwiefern wollen wir hier eine Gesellschaft haben, die funktioniert sozusagen, oder inwiefern wollen wir das Geld verwalten, wie wir es gerade eben haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema, da können wir stundenlang drüber reden tatsächlich.
Und irgendwann in die Lobbyarbeit, welche Form von Lobby hat denn die soziale Arbeit?
Viel zu schlechte Lobby.
Welche Lobby hat denn die soziale Arbeit? Vor allem, welche Lobby haben denn die Kinder und Jugendlichen?
Ja, vor allen Dingen, das große Problem an der sozialen Arbeit ist ja, dass bei, ich sag mal, so Leuten wie mir, also bei den ehemals wohlstandsverwahrlosten Jugendlichen, die dann irgendwann erwachsen geworden sind, genug Geld verdienen und vielleicht auch einen Einfluss haben, eine Reichweite haben oder sonst was. Ich habe keins von den Problemen, mit denen eure BesucherInnen den ganzen Tag umgehen. Das heißt, ich sehe diese Lebensrealitäten überhaupt nicht. Ich kriege die dann aus der Zeitung, aber in der Zeitung steht halt immer nur das Schlimme. Steht nie drin, dass es mal gut gegangen ist. Die Frage ist ja dann, wie kommt ihr an so Typen wie mich ran?
Das ist witzig, weil tatsächlich hast du die Probleme gehabt, würde ich behaupten. Beziehungsweise heißt es geht nicht um Probleme. Es geht darum, dass auch du von der Arbeit profitiert hättest, massiv. So damals als Jugendlicher.
Das ist sicher, dann
und darum geht's.
Würde ich jetzt keine Psychotherapie machen heute.
Aber darum geht es tatsächlich. Es geht um gesamtgesellschaftliches Bild, was wir hier wie verschiedene Individuen sozusagen ihren Platz in dieser Gesellschaft finden. Dabei unterstützen wir die nach den wissenschaftlichen Standards, die wir haben.
Aber da beißt sich die Katze doch in den Schwanz. Klar hätte ich davon profitiert. Aber mir geht's ja gut.
Aber mir geht's auch gut.
Ein schönes Beispiel ist, glaube ich, immer, gab's während der Corona-Zeit, als die ganzen Einrichtungen geschlossen wurden, sowohl Jugendfreizeiteinrichtungen als generell ganz viele Schulen in Stuttgart, hat die Jugend dann gezeigt, was passiert, wenn man die ganzen Jugendfreizeiteinrichtungen wegnimmt.
Diese Randalen in der Innenstadt.
Da gab es die Stuttgarter Krawallnächte. Und das war ein Paradebeispiel dafür, glaube ich, was passieren kann, wenn man den Jugendlichen ihre Freizeit sozusagen so wegnimmt.
Ja, die politische Reaktion darauf war auch nicht, oh Gott, wir müssen Jugendfreizeiteinrichtungen wieder aufmachen, sondern die politische Reaktion war, mehr Wannen in die Innenstadt.
Naja. Ja, natürlich. Also es ist natürlich dann die falsche sozusagen, es ist die falsche, der falsche Schlussfolgerung, die herausgezogen worden ist. Aber es sind trotzdem sehr, sehr viele Gelder locker gemacht worden, okay, um sozusagen cool, die Jugendlichen dann da irgendwie wieder abzufangen, um offene Wohnzimmer herzustellen sozusagen, wo die Jugendlichen sich dann selber mit Hilfe von Stadtgeldern sozusagen dann Wohnzimmer unter der freien Luft sozusagen machen konnten, mit Abstandsregelungen und allem drum und dran, was dazugehört hat. Und da konnten dann die Jugendlichen sozusagen ihre Freiräume sich so ein bisschen wieder zurückgewinnen. Ist die Frage, ob wir, ne, es sind immer wer A sagt, der muss auch B sagen, in dem Sinne von, ne, wenn es dann einmal knallt, ob es nicht doch zu doll ist und was dann genau passiert. Aber man sieht, was passieren kann, wenn sowas einfach weggenommen wird. Und ob es dann sozusagen immer die richtige Schlussfolgerung daraus kommt, ey, jetzt kommen hier Krawallnächte und deswegen kriegt er jetzt mehr Gelder. Mag ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Schön wäre es manchmal.
Ich würde es organisieren.
Wir würden da natürlich nichts organisieren.
Kannst du mal Lumpenproletariat googeln? Das hat die soziale Arbeit schon mal probiert. Das hat nicht funktioniert, auch aus guten Gründen nicht. Nee, aber du hast ja vor allem gefragt, wie macht man es sichtbar? Und das ist tatsächlich ein Problem, was wir haben. Es gab vor ein paar Jahren jetzt so ein Projekt, das hieß T-Rest. Wurde probiert, tatsächlich dafür Werbung zu machen, Lobby zu machen. Leute, das ist hier eine Arbeit, die wir hier leisten, die ist nicht nur für eure Kinder und Jugendliche, sondern ist auch für euch. Das ist dafür, dass wir hier, es ist für unsere Gesellschaft, für unsere demokratische Gesellschaft, ist es auch wirtschaftlich gesehen einfach wahnsinnig sinnvoll, diese Einrichtung offen zu halten, die Menschen zu stärken, damit wir dann blablabla, brauchen wir nicht weitergehen. Ist ganz schön gefloppt, leider, würde ich mal behaupten. Inzwischen wird über Tierrest nicht mehr geredet. Zwischendrin, es gab so ein Jahr, da hatten wir das alle in unseren Signaturen, in den E-Mails, und haben viel Solidarität gezeigt und ist über die Social Media ist es auch nicht verbreitet worden.
Ich glaube, Solidarität reicht da nicht, sondern
es kommt drauf an, wie man Solidarität definiert.
Was da passieren muss, ist, und das, da bin ich dann jetzt wieder bei mir, was da passieren muss, ist Einsicht. Mhm. Also ich werde das mit Sicherheit nicht vergessen, was ich hier heute lerne.
Das ist schön. Ja?
Da werde ich natürlich unmittelbar jetzt keine Handlung daraus ableiten, vermute ich jedenfalls mal. Aber in der nächsten Diskussion über solche Themen werde ich es im Hinterkopf haben.
So, das ist die soziale Arbeit und gerade auch die offene Kinder- und Jugendarbeit und auch andere Teile, also sozusagen Familienzentrum, Nachbarschaftszentrum und so weiter, die leben von lokalem Engagement tatsächlich. Das heißt auch, also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt tatsächlich du hast das jetzt mal was mitgenommen, dann es wird auch ein Tempelhof Einrichtungen geben, die darauf angewiesen sind, dass die Nachbarschaft im Ernstfall unterstützt bei Schließungen mit dabei ist.
Wenn der nächste Nachbar, der irgendwie um die Ecke wohnt, einfach mal einen Tag vorbeikommt und die Einrichtung mithilft, aufzuräumen, den Müll aufzusammeln oder sonst irgendwas.
Oder sowas
hier macht. Das ist kleiner sozialer Engagement. Oder sowas ist großer sozialer Engagement. Einfach, also hier das Podcast sozusagen, so ein Ding, den Leuten einfach Gehör zu schenken, den uns sozusagen eine Lobby zu geben. So anfangen, einfach an die Hand zu nehmen und so, guck mal, wir versuchen jetzt hier mal was Großes aufzuziehen. Weil wir sind was Großes. Guck uns an, diese große Einrichtung.
Es ist wirklich beeindruckend. Ich bin erst hier dran vorbeigefahren, weil ich dachte, nee, das ist
kann
nicht
sein. Da wohnt irgendjemand. Wir haben tatsächlich, jeder Mensch hat soziale Netzwerke und das ist auch soziales Kapital. So, ja. Und das ist das, wovon die soziale Arbeit sowieso lebt. Also ohne unsere individuellen Netzwerke, ohne unser soziales Kapital würde das hier nicht funktionieren. Wir haben Kontakt zu unseren NachbarInnen, die unterstützen uns im Ernstfällen und auch im Kleinen und auch in Subotniks und Ähnlichem. Und ja, sowas ist tatsächlich immer relevant. Und gerade jetzt, wo es ins politische Eingemachte geht, in den nächsten Jahren, werden wir und die Einrichtung in Tempelhof auf Hilfe der NachbarInnen bauen müssen.
Ihr sagtet vorhin, ihr könntet doppelt so viele Kinder und Jugendliche hier betreuen und einladen. Gibt es so viele? Also müsst ihr tatsächlich Leute wegschicken?
Nein, müssen wir nicht. Aber das hängt ja auch damit zusammen, was wir anbieten können. Wenn ich fünfmal im Jugendlichen sage, ich habe gar keine Zeit, dann kommt der das fünfte, sechste Mal nicht mehr. Und das ist genau die Problematik, die kommen wir her, um Beziehungen aufzubauen. Ja. Auch mit.
Erreicht ihr eigentlich alle, die ihr erreichen solltet?
Nö. Nö.
Wer ist am schwersten zu erreichen?
Oh, schwer definierbar. Das ist halt vor allen Dingen immer die Frage der Zeit. Also wenn ich als mitarbeitende Person hier in dem Haus durch Büroarbeiten, administrative Aufgaben so viel eingebunden bin, dass ich kaum aus dem Büro rauskomme den ganzen Tag lang und meine KollegInnen teilweise dann draußen zu zweit oder zu dritt oder teilweise auch alleine den offenen Bereich irgendwie schmeißen müssen, dann fehlt es natürlich irgendwie an der Angebotsvielfalt im Haus. So, es gibt viele Kinder und Jugendliche, die kommen hier gerne her, weil sie irgendwelche bestimmten Angebote gerne wahrnehmen. Sei es das Tonstudio oben, wo sie mal die Rap-Songs aufnehmen können, kommen genau für diese Angebotsvielfalt hierher. Wir können aber diese Angebotsvielfalt nicht permanent bieten, weil wir halt nicht permanent so viele Menschen sind oder permanent irgendwelche Sonder- und Drittmittelanträge oder Extraprojekte haben, über die wir dann die KollegInnen vor Ort bezahlen können, beziehungsweise diese Workshop-AnleiterInnen vor Ort bezahlen können. Und mit wirklich viel mehr entweder finanziellem Rückhalt oder halt eben doppelt so viele MitarbeiterInnen.
Ehrenamt. Habt ihr Ehrenamtler hier?
Ja. Klar haben wir Ehrenamtlerinnen hier, aber...
Die kommen im Zweifelsfall morgen nicht.
Die kommen im Zweifelsfall morgen nicht, weil das kann ich auch nicht verlangen.
Wir sind auf Ehrenamt angewiesen, ne? Wie das Stichwort Übungsleiterpauschale. Unser Graffiti-Künstler, von dem du vorhin geredet hast, der macht das ehrenamtlich, der kriegt eine Aufwandsentschädigung dafür, auch das, klar, aber das ist trotzdem Ehrenamt in dem Sinne. Der ist halt super. Und zeitlich müssen wir uns die Leute, die ehrenamtlich mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, sehr genau angucken. Also wir haben nicht umsonst gesagt, also ich habe vorhin von den Kompetenzen und von der Qualifikation der Leute geredet. Ehrenamt ist eine wahnsinnig gute Unterstützung. Zeitgleich haben auch wir hier einen harten Anspruch an die Qualität unserer Arbeit. Und das können Ehrenamtliche sehr unfair, das von denen die ganze Zeit abzuverlangen. Das funktioniert nicht. Das ist auch wieder, also auch so ein Dilemma der sozialen Arbeit. Inwiefern sollten wir da Community Leadership auch hier ein bisschen anstreben und so weiter und hier mehr die Nachbarschaft einbinden.
Und so viel wie Ehrenamt auch an Arbeit abnehmen kann, kann Ehrenamt auch Arbeit machen.
Ja, okay.
Also die Begleitung von ehrenamtlichen Personen, die sich hier gerne
pädagogisch
engagieren wollen, aber auch so freiwillig engagieren wollen, hat teilweise wirklich trägt uns sozusagen klar, noch mehr Arbeit auf.
Ich stehe einfach nur im Weg rum, wenn ich helfen will. Ne?
Oder ich muss andauernd hinterherren und erklären, was ist denn nun genau? Was kannst du denn jetzt machen? Schön, Ehrenamt ist super und ist eine tolle Sache. Aber auch das deckelt ja nur so ein bisschen wieder dass die eigentliche Problematik, dass wir hier einfach chronisch unterbesetzt und chronisch unterbezahlt werden. Also sowohl als Einrichtung als auch als individuelle MitarbeiterInnen.
Genau, aber wirklich nicht runter. Also ja, absolut, gehe ich 100%ig mit. Und zeitgleich dürfen wir nicht runterspielen. Es gibt Leute, die kommen hier vorbei und reparieren meine Steckdose. Und
das ist super. Das
und
ist
streichen, klasse. Und streichen Raum. Und dann so ein Mensch hier im Garten. Ja, klar, mache ich da mal mit. Dann komme ich mal und unterstütze euch hier und dort und was weiß ich. Und das ist so, und dann gehen sie natürlich auch in den Kontakt mit den Jugendlichen. Und das ist total wertvoll, auch diese Lebenswelten wieder mit einzubeziehen. Das meine ich mit diesen, auch dadurch entstehen soziale Netzwerke und diese Gemeinschaft, dieses Gemeinwesen, was hier im Kiez passiert. Dennoch, es ist kein Ersatz für Fachpersonal. Es ist einfach, das darf man nicht verwechseln.
Nochmal zum Plenum. Da habe ich da eben richtig rausgehört, dass der PC-Raum das Ding ist, was am häufigsten nachgefragt und am seltensten geöffnet wird?
Ja, nein.
Ganz klar, das Jein. Ja.
Ganz klar, das Jein. Das ist
also klar, die Kinder und Jugendlichen wünschen sich natürlich total gerne oftmals im Computerraum zu sein. Der ist nun gerade, aber gerade durch die FSK-Auflagen, jetzt bei Roblox zum Beispiel, ist so eine ganz große Plattform, wo die Kinder und Jugendlichen viel Zeit drauf verbringen. Aber da sind jetzt die FSK-Richtlinien auf 16 hochgestiegen. Das heißt, wir mussten uns da irgendwie neu aufstellen, weil wir einen gewissen rechtlichen Rahmen uns nur bewegen können.
Das ist ein Dauerthema bei uns tatsächlich, weil wir auch da haben wir tatsächlich auch den Anspruch, einfach nur die zocken zu lassen, ist nicht das Maß der Dinge, die wir da machen wollen. Es geht durchaus um, wir hatten hier sehr lange mal ein Minecraft-Projekt beispielsweise, wo sie zusammen halt im Team irgendwie Sachen aufgebaut haben oder Welten geschaffen haben, miteinander gespielt haben, einen eigenen Server gehabt haben. Das ging dann durch gewisse Umstellungen, von der die Minecraft dann zu Microsoft immigriert ist. Wie auch immer hat das dann nicht mehr funktioniert. Medienpädagogik tatsächlich ist schwierig. Da ist es nicht ganz leicht tatsächlich.
Natürlich kriegen die Kinder und Jugendlichen auch mal eine gewisse Zeit lang Freiraum, sozusagen einfach mal Spiele zu spielen, dass sie einfach mal ein bisschen vor sich hin daddeln können. Aber auch das ist immer so ein bisschen daran gekoppelt, so von wegen, na, du spielst eine Stunde, dann geh danach bitte ohne Stunde raus. Einfach nur damit da einfach ein kleiner, schöner Misch drin ist. Ist aber auch gemeinsam mit denen tatsächlich mittlerweile geklärt und abgesprochen. So, die haben das in dem Plenum verlangt. Wir haben sozusagen unsere Wünsche dabei geäußert und dann haben wir uns in der Mitte getroffen. Und so klappt das ganz gut. Das große Projekt, was jetzt gerade ansteht, ist StarCraft. Auch ein schönes Spiel und das ist jetzt sozusagen gerade in der Mache. Aber auch das ist sozusagen mit eingebracht worden. Okay, wir brauchen ein neues Spiel, was ihr da oben spielen könnt oder was wir am bestenfalls alle zusammen spielen können. Und dann wurde ein bisschen recherchiert, im Internet geguckt, welches Spiel dann so möglich ist. Und da haben sie jetzt sich eben für das Spiel entschieden und jetzt wird es auf einem PC so installiert. Und jetzt wollen sie dann da oben mal zusammen mit unserem, ich sag mal den schönen, den IT-Chef von unserem Haus, weil sie da oben ist unser Medienkompetenzen Fachmann.
Genau, Medienpädagogik-Fachmann.
Der gute Luis, der setzt sich jetzt da oben zusammen mit den Kindern hin und möchte mit ihm dann da zusammen StarCraft einfach mal ausprobieren. Ja, gemeinsam ein Spiel, also gemeinsam ins Spielen kommen und dann da einfach mal neue Spiele ausprobieren. Und ich glaube, das kann auch ein lustiges Projekt werden.
Wie muss ich mir eigentlich so ein Plenum vorstellen? Alle 50 Kinder und Jugendliche sitzen da. Alle reden durcheinander.
So wie sie
wir. Und es emergiert.
Ganz klar, die Freiwilligkeit, die ganz vorne im Vordergrund steht. Also die Kinder und Jugendlichen, die daran teilnehmen wollen am Plenum, die dürfen daran teilnehmen.
Genau.
Es geht nicht darum, dass wir alle Kinder und Jugendlichen, die jetzt hier uns besuchen, dazu zwingen, jetzt hier irgendwie am Plenum teilzunehmen. Wir versuchen natürlich, die Kinder und Jugendlichen so ein bisschen abzuholen und zu sagen, so, ey, guck mal, hier kannst du mitmachen, dann kannst du mitbestimmen, du kannst dann sagen, was würdest du gerne machen wollen würdest.
Ja, wir lagern auch so Entscheidungen einfach aus. Ne? Und sagen so, wenn Kinder zu uns kommen, ich will, aber warum habt ihr denn selten den Musikraum auf? Sag ich, ne, du, pass mal auf, in der Heimstunde ist wieder Plenum, dann kommst du mal rein, bringst du mal rein, gucken wir mal, was wir dann entscheiden oder wie dann entschieden wird. Ne? Und dann habt ihr da auch dieses...
Wie viele nehmen daran typischerweise
teil? Genau, es sind zwischen... Also es
10 gab, bis 15.
Ja, so 10 bis 15 ist ja der Schnitt, würde ich behaupten, von den Leuten, die da sind.
No, dann
es gab auch mal weniger, es gab auch mal mehr.
Was hält die anderen davon ab?
Ich denke, es ist einfach die Frustration von vielen, wie wir schon vorhin gesagt haben, diese scheinpartizipativen Angebote, die in der Schule so wahrgenommen wurden. Oftmals wurden sie zu irgendwelchen Entscheidungen eingeladen. Diese Entscheidungen wurden aber einfach übergangen, genichtet und zack, wurde wieder das vom Lehrer oder der Lehrerin entschieden. Und ich glaube, das ist so ein Frust, der sich bei vielen Kindern und Jugendlichen einfach festgefressen hat, so dann halt auch an anderen Pläni oder an anderen Kinderkonferenzen einfach nicht mehr dran teilzunehmen oder nicht mehr teilnehmen wollen. Aber hier habe ich zumindest das Gefühl und kriege das auch so im Feedback wieder von einigen Kindern, lernen sie wirklich, ey, hier passiert wirklich was. Wir wünschen uns was und wir versuchen es wirklich so schnell wie möglich immer umzusetzen. Und dadurch merken die Kinder und Jugendlichen einfach, ey, hier passiert wirklich was. Hier wird meine Stimme gehört und das kommt hier sehr gut an.
Machen wir auch Überstunden, machen dann Übernachtungen mit denen, weil sie das wirklich gewünscht haben. Das war eine der ersten Sachen, die sie unbedingt haben wollten. Und dann gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt irgendwie ins nächste Wochenende reinprügeln.
Doch nicht mit gerechnet gehabt, ne?
Wir haben es befürchtet.
Wir kennen ja unsere Jugendlichen doch schon eine Weile.
Das war der erste Wunsch. Das ist nur sagen, das ist, seitdem ich hier bin, der dritte Anlauf für ein Plenum gewesen, für dieses beschlussfähige Gremium hier zu etablieren. Und der hat jetzt funktioniert. Jetzt auch schon seit einer Weile. In ein paar Monaten.
Ja, es verlockt auch, glaube ich, ganz gut, dass sie am Anfang vor dem Plenum gibt es immer 1, 2, 3 Jugendliche, die sozusagen noch einmal einkaufen gehen dürfen für das Plenum. Also da gibt es dann
Snackies, ne?
Snacks und Getränke. Es verlockt dann auch, dass die Jugendlichen dann auch einfach mal mit da mitmachen dürfen, weil dann kann sie halt einfach mal naschen nebenbei die ganze Zeit.
Das ist wie in Indien. Die Partei, die das meiste Geld ausschüttet, gewinnt die Wahl. Ne?
Ja, es klingt ein bisschen nach Bonbon-Pädagogik.
Ja, genau.
So ist es halt aber
Bonbon-Demokratie.
Wirklich nicht. Bonbon-Demokratie.
Ja,
so ist es aber wirklich nicht, weil sie dann halt eben wirklich merken, ey, ich kann hier meine Stimme mitbringen und es sind ja immer andere, die einkaufen gehen. Und
auch da haben wir uns von Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro einfach beraten. Das war, wie gesagt, das war der dritte Anlauf und dann haben wir gesagt, Leute, ich habe Angst, dass es wieder nicht funktioniert. Und das war auch ein Thema, nehmen wir da jetzt wirklich die Snacks noch mit rein. Es kann doch nicht sein, diese Bonbon-Pädagogik, sagte ich, ja, kann sein. Dann haben sie auch gesagt, ja, stimmt schon, aber es ist auch Teil der Lebenswelt und so weiter.
Und jetzt, es ist der Türöffner.
Also es ist ein Türöffner.
Es soll halt erstmal richtig ankommen, es soll richtig etabliert werden. So, deswegen machen wir jede Woche dieses Plenum und auch manchmal ist es anstrengend, aber trotzdem muss es jede Woche immer wieder gemacht werden, einfach damit es drin ist, damit es gefestigt wird, damit die Kinder und Jugendlichen merken.
Inzwischen verlassen wir uns auch darauf, dass wir machen da die Wochenplanung. Also, die machen wir mit denen zusammen. Das machen jetzt nicht mehr wir. Das ist tatsächlich was. Nee, das ist jetzt verbindlich und danach arbeiten wir. Dann müssen wir uns nicht mehr so viel Körper machen.
Wie reagieren denn eigentlich, also wir hatten ja ganz kurz eben schon mal über die Schule geredet, wie reagieren denn diese Scheinpartizipationsinstitutionen dann darauf, wenn die Jugendlichen hier rauskommen und auf einmal sagen, hier, das ist überhaupt keine Demokratie hier.
Schulen und offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen sind manchmal teils nicht die besten Freunde. Wir haben vorne an der Bürotür haben wir ein schönes Plakat, was erklärt, was an manchen Schulen, ja, und ich sage natürlich nicht an allen, aber was an vielen Schulen einfach verkehrt läuft, steht da ganz schön aufgelistet. Von Kindern selber geschrieben, nicht von unseren Kindern, aber oder schon, nee, kenne ich nicht auswendig.
Diese Gleichbehandlung von Menschen ist mal ein großes Dilemma. Das ist aber auch, steht auch im Abo-Leitbild. Also diese alle Menschen werden gleich behandelt oder sind gleich tatsächlich, also gleich. Gleichheit und Gerechtigkeit ist immer so eine Frage, wie das wirklich miteinander vereinbar ist. Aber das haben, wenn wir sowohl hier, das haben wir bei uns im Träger Diskussionen, da finde ich alle Beteiligten wahnsinnig offen. Das haben wir auch hier mit den Schulen. Inwiefern dürfen alle das Gleiche bekommen? Ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, wie diese drei unterschiedlich großen Menschen versuchen, über einen Zaun zu gucken.
Ja.
Ja, genau. Und dann ist die Frage, ist das fair, wenn alle die gleichen Hocker haben oder eben nicht? Oder ist es fair, wenn der kleinste Mensch den größten Hocker kriegt?
Das wäre dann Gerechtigkeit.
Das wäre Gerechtigkeit.
Zum das andere wäre gleich. Eine Form von ihm.
Ja. Ja, es ist. Das ist
verdammte
ja,
Pädagogen immer.
Ja. Das sind die Diskussionen, die führen wir auch mit unseren Jugendlichen.
Aber wir sind natürlich trotzdem im regen Austausch mit vielen Schulen.
Ja. Okay.
Also weil
ich dachte, ja. Wir jetzt irgendwie.
Nein, wir blockieren Schulen absolut nicht. Wir sind sogar, also ich würde behaupten, wir gehen sogar sehr gerne den Schritt auf die Schulen zu und versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten. Insbesondere natürlich mit den SchulsozialarbeiterInnen in den Schulen vor Ort haben wir immer einen regen Austausch oder streben den regen Austausch an. Wir haben dadurch, dass Kinder und Jugendliche bei uns freiwillig sind, erzählen uns Kinder und Jugendliche natürlich auch viel, viel mehr teilweise in dem, was sie in der Schule erleben. Und wir können dann, je nachdem, wie weit wir das dürfen sozusagen, also da gibt es auch Datenschutzgrenzen, können wir in den Austausch mit der Schule sein und zu sagen, guck mal, da ist jetzt das und das passiert, kümmert euch mal ein bisschen darum. Oder wir haben von dem und dem Vorfall gehört, wie seid ihr da dran? Um einfach da der Schule sozusagen, wir versuchen die Schule ein bisschen zu stärken und hoffen dann natürlich auch im Gegenzug dazu, dass die Schule uns da versucht ein bisschen zu stärken.
Wir hatten sogar KlassenlehrerInnen, die auf uns zugegangen sind und gesagt haben, wie kommt ihr denn mit dem klar, mit dem Jugendlichen? Bei uns funktioniert nichts und bei euch anscheinend. Also, aber zweimal ist es passiert, aber es waren sehr schöne, Erfahrungen. Tatsächlich, das war ein hochdelikventer Jugendlicher in dem Sinne. Und die hat sich dann tatsächlich uns beraten lassen und sind in Austausch gegangen. Und tatsächlich jetzt allein durch diesen Austausch, den wir gehabt haben, haben sich tatsächlich, also haben wir einen direkten Einfluss auf die schulischen Leistungen, in Anführungsstrichen, des Jugendlichen, weil er eben da sich ganz anders wahrgenommen gefühlt hat.
Jetzt gestern in den Schulen gibt es ja auch noch SchulsozialarbeiterInnen.
Ja.
Arbeitet ihr denn mit denen enger zusammen?
Ja, genau, das habe ich gerade gesagt. Also wir sind natürlich auch im Austausch mit den LehrerInnen, okay. aber es ist eher selten. Wenn ich von der Schule rede, dann rede ich meistens von SchulsozialarbeiterInnen. Okay. Ja genau, mit denen sind wir wirklich im regen Austausch. Wir sitzen auch in Netzwerkrunden einmal im Monat zusammen. Auch so versuchen wir uns viel auszutauschen, weil es sind halt viele Jugendliche, die hier ganz andere Probleme plötzlich mitbringen als in der Schule. Und da wird natürlich geguckt, okay, warum differenziert man denn teilweise so? Oder die erzählen uns halt sehr viel mehr über dem, was zu Hause abgeht, als sie in der Schule erzählen. Weil die Schule ist halt ein verpflichtendes Element. Da wird nicht gerne hingegangen und da wird dann halt auch nicht so viel erzählt. So, bei uns sind die Jugendlichen teilweise einfach viel offener und viel gesprächsbereiter, als es in der Schule jemals sein werden.
Ganz andere Bezugspersonen. Und DAG ist natürlich noch dazu, darf man nicht vergessen. Wir haben natürlich auch mit weiterführenden Schulen haben wir Kooperationen in Form von AGs, Handwerks-AGs. Dann kommen die ja zu uns. Und wir machen mit den Schmieden mit denen. beispielsweise.
Schmiede habt ihr auch?
Ja, klar, natürlich.
Natürlich.
Du nicht?
Was ist eine Frage? Ja, wir haben eine kleine mobile Schmiede, mit der wir auch mal pädagogisch begleitete Schmieden anbieten können. Kleine Schlüsselanhänger, kleine Messer, kleine, ja.
Genau, das ist halt Handwerks-AG, Schmieden, Holzwerkstatt, Keramik, wie auch immer.
Und Töpfern, Keramik
zusammen. Oder Jugendclub-AG haben wir noch, wo dann wirklich dann diese ganzen Angebote, die wir hier haben, ganz offen mal so ein bisschen rotiert werden. Das sind Kooperationen, die müssen wir inzwischen auch mit den Schulen haben, einfach weil diese Umstellung auf Ganztagsschule ist, die betrifft uns natürlich auch ab irgendeinem Punkt. Wir haben die Öffnungszeiten schon jetzt relativ aktuell 2 Stunden nach hinten verschoben dadurch.
Ist ja auch das Ziel von den ganzen Schulen, jetzt auf Ganztagsschule umzusteigen. Das heißt, die SchülerInnen schön bis 16 Uhr müssen sie dann in der Schule bleiben. Das natürlich für uns ein extrem einschneidendes Element ist.
Der nächste Schritt wäre, dass euch wieder was weggekürzt wird, weil man braucht jetzt nicht mehr so viel.
Genau. Ist ja dann einfacher, nur noch die Schulen staatlich zu fördern.
Die Erdkurs hat ihn nicht gesehen.
Auch.
Leider auch Physikkritiker an der Schule, wie gesagt, wir sehen auch wirklich viele engagierte Personen, die da arbeiten und machen. Und natürlich ist es, also das ist wie eine Kritik an den einzelnen, nicht immer zumindest, eine Kritik an einzelnen
Menschen. Genau, es ist nicht eine Kritik an den einzelnen Personen. Es ist natürlich immer der Institution Schule geschuldet und der staatlichen Förderung Schule geschuldet. Es ist nie, ist auch falsch gesagt, aber es ist oftmals einfach wirklich nicht die einzelne Person damit gemeint. Logischerweise nicht. Also es sind nicht alle LehrerInnen deswegen gleich falsch oder schlecht, sondern es ist wirklich die Institution Schule, die einfach verkehrt läuft teilweise. Aus meiner Perspektive.
Von Jugendlichen kriege ich im Wesentlichen meine beiden Stiefkinder mit, kommen aber aus demselben Milieu wie ich. Und über alle anderen lese ich in der Zeitung. Und da lese ich, denen geht's total schlecht. Depression, Zukunftsangst, jada, jada, jada. Ihr wisst wahrscheinlich besser, wie es Jugendlichen geht. Wie geht's den Jugendlichen von heute?
Auch Depression, Zukunftsangst, Suizidalgedanken haben wir alles dabei. Also so ist es nicht tatsächlich.
Aber hatten wir früher ja auch.
Wahrscheinlich.
Stimmt, das ist, also ich glaube, es waren früher auch ähnliche Probleme wie heutzutage. Nur heutzutage ist es einfach mediell mehr aufgebereitet und es wird mehr publik gemacht.
Ich kann dazu wenig sagen tatsächlich, weil ich bin, also redest du ja auch mit 2 Menschen, jetzt, wir sind beide in den 30ern. Diesen direkten Wahrnehmungsvergleich haben wir halt nicht. Ne? Da haben wir Kollegen, die sind jetzt inzwischen auch schon in Rente, die können da wahrscheinlich eher noch was dazu sagen. Da tue ich mich schwer, ob das jetzt auch die Diagnose, also kann ich wenigstens sagen, da bin ich auch mehr bei den Medien tatsächlich wieder. Wir haben hier immer Menschen gehabt, wir haben immer ein Spektrum von Menschen gehabt, in den 8 Jahren, in denen ich hier bin, die haben ihre Probleme gehabt, aber wir sitzen halt auch in einem Bezirk, wie gesagt, wo der eben armutsbetroffen ist und also finanziell. Und
Zukunftsängste schon immer eine große Sorge waren.
Sie sind Leute, die sind zweiter, dritter Generation inzwischen hier BürgergeldempfängerInnen, also so von SGD-II abhängig. Das hört ja nicht auf, einfach so. Oder das hört nicht auf, das war auch schon immer da, diese Perspektive. Und die wählen trotzdem AfD, weil sie denken, das ist die einzige Lösung. Es rutscht man auch manchmal verbal, dass willst du überhaupt nichts mehr essen oder was ist denn los mit dir?
Aber es ist halt irgendwie die Lebensrealität, was ihnen vorgegaukelt wird. Es ist halt die Propagandamaschinerie, die einfach funktioniert.
Ja, also wie gesagt,
gruselig ist.
Ob dieser Wandel der jugendlichen Psyche ist ganz schwer zu beurteilen. Da würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, soweit, um da irgendwie zu sagen, ja klar, dann der einen, weiß ich nicht.
Ganz zum Schluss hätte ich noch eine mehr oder weniger persönliche Frage. Warum macht ihr das? Was ist euer Antrieb?
Ich habe Ingenieurswesen studiert. Und dann
ist dir aufgefallen, dass man Menschen nicht mit Schraubenschlüsseln formen kann.
Boah, das geht schon.
Ich bin nicht.
Okay, die Frage immer nur,
wir müssen schwarze Pädagogik neu definieren.
Nein,
natürlich
nicht.
Nein, aber tatsächlich, ich kann man nur ganz, ganz persönlich sagen, ich habe Ingenieurswesen ursprünglich studiert und dann bin ich 2015 durch Ehrenamt, übrigens auch durch die AWO, in die Geflüchtetenhilfe gekommen mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten und war dann da sehr, war ein halbes Jahr sehr intensive Zeit und habe daraufhin tatsächlich auch mein Studium geschmissen, bin jetzt hier in Ausbildung und habe gesagt, das ist was mich sehr viel glücklicher macht, direkt mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und es macht mich sehr viel glücklicher, würde ich jetzt mal ganz pauschal sagen, Menschen zu arbeiten, als mit Maschinen oder Zahlen. Ich kann es auch besser. Ich kann es einfach auch besser. Deswegen studiere ich jetzt auch nochmal. Und auch das ist sehr selbstwirksam.
Das wäre auch meine Aussage, weil ich es kann. Weil es kann und weil es mir schon Spaß macht. Ich finde, es ist.
Obwohl du immer älter wirst, weil das Problem in der Jugendarbeit ist ja, die bleiben immer gleich alt und man selbst entfernt sich zunehmend.
Ja,
ist das was, worin man.
Ja, gut. Ich glaube, ich habe noch eine Weile Zeit, bis ich, sage ich mal, in dem Alter mindestens so ein großer Altersabstand ist zu den Jugendlichen, dass ich nicht mehr nachempfinden kann, was die Jugendlichen gerade bewegt. Das noch macht es mir einfach Spaß. Ich mache das total gerne. Ich bin seit 8 Jahren fertig ausgebildet, habe dann davor auch schon ehrenamtlich auf Bauspielplätzen habe ich mich viel bewegt. Davor habe ich auch schon in der sozialen Arbeit irgendwo in irgendwelchen bestimmten Bereichen gearbeitet und war schon seit ich aus der Schule raus bin, arbeite ich schon total gerne mit Menschen. Bin in jeglicher Institution durch, von Kleinkind bis jetzt Großkind. Und muss einfach sagen, nichts macht mich mehr frei als die offene Kinder- und Jugendarbeit. Und hier arbeite ich total gerne. Ich kann hier autark, autonom arbeiten, unter gewissen Regularien logischerweise immer. Aber im Großen und Ganzen gibt mir das so viel wieder, dass ich mich hier einfach frei bewegen kann und frei arbeiten kann, dass ich das auch den Jugendlichen, glaube ich, ganz gut vermitteln kann und dadurch den Jugendlichen sozusagen einfach diesen Freiraum bieten kann, den sie einfach brauchen. Und damit einfach dann nicht draußen auf der Straße rumhocken und sich da ihre Freiräume einholen.
Was auch witzig wäre, wenn sie das hinkriegen, aber das ist
was auch witzig wäre, aber das ist sozusagen der nächste große Punkt.
Peter Sprockhoff und Marcel Königs, vielen Dank.
Sehr gerne, Holger Klein.